Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid, und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ich habe leider keine Zeit heute zum Podcasten. Ich muss weiter Anno spielen. Meine Handelsroute ist hier gerade irgendwie am Kacken, da hat mich gerade jemand angegriffen. Aber Gloria ist ja da und die erzählt euch jetzt, wie gut Anno ist. Ich komme dann so in einer Stunde wieder, oder? Also tschüss, bis später.
Vergiss es einfach, Manu. Aber ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wir sind alle Anno-Holiker hier inzwischen.
Oh mein Gott, ja. Anno, wir reden heute über Anno 1800, der neueste Teil der Anno-Serie, und du bist die Gloria, du warst hier schon ein paar Mal zu Gast, du schreibst und bloggst unter nerd-gedanken, so rum.
Jetzt. Genau.
Oh Mann, Mann. Und du bist die absolute Anno-Expertin in den letzten Wochen geworden. Du hast nämlich zusammen mit Martin und den Kollegen von der GameStar arbeitest du an diesem riesigen Sonderheft GameStar Black, was jetzt irgendwie rauskommt. Sonderheft zu Anno 1800.
Genau.
Ich habe da keine Aktien drin, ist jetzt indirekt Werbung für dein Projekt, aber ich bin da nicht involviert, ich habe da nicht mitgeschrieben, aber natürlich arbeiten und schreiben wir beide für die GameStar, also Hashtag Werbung an der Stelle. Aber das heißt, deswegen habe ich dich hier eingeladen, weil ich glaube, kein Mensch hat, außer Martin und du und vielleicht ein paar andere Kollegen aus der Branche, haben so viel Zeit schon in Anno gesteckt. Du hast ja schon während der Beta sehr viel gespielt und deswegen dachte ich, bist du der perfekte Partner hier heute für meinen Podcast. Guten Morgen.
Guten Morgen. Erstmal, ja, und danke für die Einladung. Puh, Anno, ja.
Kannst du es noch sehen übrigens? Nach wie vielen Stunden hast du denn jetzt gespielt ungefähr?
Ich habe die Stunden nicht gezählt. Ich will es auch gar nicht, weil ich glaube...
Aber dreistellig, oder? Will ich schon sagen.
Locker, also ja. Absolut. So die letzten 3 Wochen natürlich super, super intensiv, weil das die Produktionsphase für unser Sonderheft war. Und es ging natürlich dann auch darum, die verschiedenen Themen abzudecken, die man übernommen hat. Meins war zum Beispiel die Expeditionen und die Items, um einfach mal zu erklären, wie funktioniert diese Mechanik, was muss man tun, um an tolle Items ranzukommen, mit denen man dann am Schluss das Rathaus, die Handelskammer, die Hafenmeisterei und die eigenen Schiffe boosten kann. Das heißt dann für mich, ich brauche zum einen sehr viel Ausrüstung, ich brauche Schiffe, ich muss regelmäßig Expeditionen machen, um zu gucken, was kriegt man überhaupt dann als Loot, wenn diese Expedition klappt. Wie bereite ich die am besten vor, damit die auch möglichst viele Erfolgschancen hat, etc. So ein Guide fußt auf sehr, sehr viel Recherche aus eigener Erfahrung. Also wir suchen uns das nicht irgendwie aus dem Internet zusammen, sondern wir machen es selbst.
Ging ja auch schlecht vor Release, ja. Ihr wart ja auch einer, der die halt jetzt selber Dinge rausfinden, damit dieser Guide existiert.
Ja, natürlich. Genau. Anders funktioniert das gar nicht. Und das ist natürlich auch so ein Hintergrund, auch eine Herausforderung, möglichst viel über ein Thema dann herauszufinden, um es Leuten, die da vielleicht nicht so firm sind oder die Mechanik nicht verstanden haben, mit dem Guide helfen zu können.
Erstmal kurz zur Einleitung noch. Also Anno, wenn ihr es jetzt gar nicht kennt, ich glaube, niemand, der in Deutschland aufgewachsen oder in Deutschland gespielt oder seine Spielerzeit verbracht hat, kam irgendwie an Anno vorbei, würde ich behaupten. Das ist ja schon so ein bisschen so ein deutschsprachiges Phänomen, dass Anno und Siedler hier so dermaßen große Titel sind. Die sind ja aus unserer Sicht heraus ja jetzt irgendwie schon einer der wichtigsten Releases des Jahres. International sieht das Ganze ganz anders aus. 1998 ging das los mit Anno 1602. Dann hatten wir ja drei Teile lang eben diese eher, oder vier Teile lang eher so diese altertümlichen Annos, bis dann Anno 2070 und 2205, die beiden letzten Titel, versucht haben, auch internationaler Fuß zu fassen, indem sie halt vielleicht so ein bisschen mehr in die Zukunftsperspektive gehen, futuristisch angesiedelt waren, mit Wasserbasen und mit Mond und Mars war es, glaube ich, auch, gell? Kam bei den Hardcore-Fans nicht so wirklich gut an, haben sich dann auch entsprechend zwar okay verkauft, würde ich sagen, für Ubisoft, aber eben nicht für die alteingesessenen Anno-Fans. Und dann kamen die Ankündigungen vor 2 Jahren, glaube ich, auf der Gamescom, dass Anno 1800 quasi wieder einen deutlichen Schritt zurückgeht und im Zeitalter der Industrialisierung spielt. Man fängt also auch wieder ganz klassisch an mit Holzfäller und Brettersägen, ja. Lehm und Ziegel und so,
Schnaps, bis
man
dann schließlich ganz viel Schnaps.
Und Schnaps, genau, Kartoffeln.
Unsere Bauern sind die totalen Alkoholiker, weil ohne Fisch und Schnaps läuft gar nichts.
Und Bierbrauen und so weiter und so fort, bis man im Endgame dann tatsächlich in der Industrialisierung ankommt und wirklich auch dann mit Elektrizität und so arbeitet. Da kommen wir gleich dazu. Aber das Wichtigste vorweg, wenn man Anno 1800 startet, man hat sofort das Gefühl, wieder irgendwie so nach Hause zu kommen, was bei den zwei Vorgänger-Annos ja echt gefehlt hat, so ein bisschen. Ne?
Das ist einfach anmachen, die ersten Häuschen bauen und wohlfühlen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie vor 20 Jahren, als ich das Spiel das erste Mal wieder gestartet habe. Ja. Das haben sie richtig super klasse hingekriegt. Ah, es ist so schön nostalgisch. Aber gleichzeitig sind eben auch viele Verbesserungen drin, bei denen man sagen muss, ey, da habt ihr echt nachgedacht, geile Idee. Mehr davon bitte.
Es sind ein paar Verbesserungen drin, es sind viele Sachen auch geändert worden im Detail, erklären wir jetzt ausführlich. Es hat aber auch ein paar Schwachpunkte, das darf man auch nicht verschweigen, da werden wir auch drüber reden. Grundsätzlich nochmal, ich fand ja diese Zukunfts-Annos gar nicht so schlecht. Mir haben die total gefallen, ich stehe aber auch total auf Sci-Fi und vor allem mochte ich bei Anno 2205 und 2070, dass es so eine optimistische Zukunftsperspektive hat. Weißt du, was ich meine? Also man hat die aufgemacht und es war einfach dieses schöne, optimistische Sci-Fi, was man ganz selten in Science-Fiction ja erlebt. Die meisten,
es war nicht dieses abgeranzte Cyberpunk.
Genau. Ich stehe ja total auf Fallout und Co. Du bist ja auch
Fallout-Experte.
Also ich stehe da voll drauf, dieses abgeranzte nach dem Atomkrieg und Postapokalypse. Da bin ich immer dabei. Aber gerade, dass Anno das eben nicht gemacht hat, sondern auch mal die positive Zukunft gezeigt hat, fand ich total erfrischend und passt ja auch zur Anno-Spielwelt. Also ich finde, Anno ist das absolute Wohlfühl-Game. Wenn man Anno spielt, dann ist es so gemütlich und man fühlt sich wohl. Und das hat Anno, die 20er-Titel haben das auch hinbekommen, fand ich. Ich verstehe schon, dass die Fans das blöd fanden, aber ich fand, die waren trotzdem Anno-Spiele.
Ja, da bin ich auch ehrlich gesagt voll bei dir. Mir hat dieser Zukunftsanstrich sehr gut gefallen, obwohl sehr viele Leute drüber total gemeckert haben. Aber ich fand das einfach mal, ist es mal was anderes. Ist nicht, nicht dauernd Mittelalter. Ich meine, ich mag Mittelalter, es macht auch Spaß. Gerade 1404 war einfach, das Spiel. Aber dann mal was ganz anderes zu machen. Ich finde, diese Freiheit sollte jeder Designer, jeder Publisher, jedes Entwicklerteam haben, dann zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, ob dieses bewährte Prinzip auch in einer anderen Zeit, in einer komplett neuen Welt etc. funktionieren kann. Ja. Und für mich hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber
was
gut,
tatsächlich ich bin auch Sci-Fi-Fan. Da wirklich schwierig. Ja, eben, genau. Was da aber tatsächlich schlecht funktioniert hat, ist einfach dieses naheliegende Verständnis: aus Holz mache ich Brettern, aus Lehm mache ich Ziegel, aus Quarzsand kann ich Fensterscheiben machen, mit Fensterscheiben und mit Messing baue ich Brillen. Ja, das ist so, was jetzt in Anno 1800 halt wieder sofort funktioniert. Du verstehst alle Materialien, du verstehst auch, dass du Schienen baust, um den Zug langfahren zu lassen, der Öl transportiert. Das ist alles so Verständnis, weil wir das halt einfach auch kennen aus unserer Geschichte, aus unserer Historie. Das haben wir gelernt. Und bei Anno 20 und 2205 war das halt so krass irgendwie. Welches Material brauche ich jetzt für dieses Zukunftsobjekt, von dem ich keine Ahnung habe, was es macht? Ah, ich muss hier irgendwie Krylütz abbauen, damit ich Parapalol-Platten bauen kann. Und das war halt einfach furchtbar komplex, unnötigerweise, weil es... Das, natürlich haben die ja auch recherchiert und überlegt, was wäre denn irgendwie polymere Verbindungen und blablablub, aber das war einfach nicht nachvollziehbar. Man musste halt immer sehr mechanisch spielen bei den Zukunftsannos in den späteren Segmenten, weil man halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was da eigentlich passiert. Und das ist tatsächlich ein Knackpunkt bei solchen Aufbauspielen im Zukunftssetting oder auf dem Mond oder wo man immer auch ist.
Ja, das ist aber eigentlich wirklich bei jedem Sci-Fi-Spiel irgendwie so eine Schwierigkeit, dass man sich erstmal reinfrickeln muss. Dieser initiale Prozess von wegen, ich finde mich in die Welt hinein, ist natürlich bei einem Anno, das in der Vergangenheit spielt, viel leichter, weil die Parallelen, die wir zu unserem realen Leben haben, vorhanden sind, im Zukunftsspiel halt nicht. Und das ist auch so eine Sache, da muss ich mich auch bei Rimworld reinfrickeln oder bei jetzt Space Haven oder was auch immer man gerade spielen möchte. Das ist immer ein Sci-Fi-Problem.
Ja, wird es auch immer bleiben wahrscheinlich, klar.
Ich fürchte einfach, es gibt keine Vereinfachung für sowas. Das konnte ich bisher bei keinem einzigen Spiel so tatsächlich kennenlernen, außer du hast halt Zukunftsbretter und Zukunftsholzstücke oder genau. So. Aber das ist ja dann auch wieder langweilig, weil du dann genau siehst, okay, das haben sie 1:1 aus Szenario X aus der Vergangenheit übernommen. Das fände ich dann auch wieder nicht reizvoll. Was mir bei den Zukunftsannos ein bisschen gefehlt hat, waren so diese wuseligen Momente. Das liebe ich bei Anno 1800 jetzt total. Du setzt dich hin und guckst einfach zu, was deine Bürger machen. Und es fahren nicht einfach nur irgendwelche komischen Transporter durch die Gegend oder irgendwelche hochgestylten Autos oder irgendwie sowas, sondern nein, es sind da Leute, die da laufen, die in den Biergarten gehen, die einkaufen gehen, die eine Kiste durch die Gegend schlüren. Das ist was für mich Anno ist. Das gehört auch dazu, dieses Wuseln und Zugucken und sich selber mal zurücknehmen und die einfach machen zu lassen.
Ja, dieser bekannte Wuselfaktor, von dem immer gesprochen wird. Witzigerweise ist das für mich bei Anno überhaupt nicht relevant. Also bei den Wuselfaktor ist für mich Siedler. Ja? Also wenn ich einen einzelnen Siedler sehe oder Lemminge oder sowas in der Art, ja, wenn ich so kleine putzige Viecher habe, die irgendwas Lustiges tragen, oder Sims hat ja auch so einen Wuselfaktor, dass du mal zuschaust. Ich finde Anno funktioniert für mich da zu sehr aus der Helikopterperspektive. Also mich interessieren die Leute bei Anno nicht. Bei Tropico, da kann ich ja mit den einzelnen Leuten zum Beispiel auch direkt reden und die haben dann irgendwie auch eine Attitude mir gegenüber, ja, und motzen mich an und so. Und das sind irgendwie kleine Menschen.
Ja.
Bei Anno schaue ich nur die Warenketten an. Wenn da, ob da Leute irgendwie rumstehen und in die Kneipe gehen, das schaue ich mir die ersten 2 Minuten mal an. Ich höre das oft bei Anno. Bei Anno ist für mich einfach nur Manager, Management-Ebene. Ich will nur wissen, kommt mein Holz an der Stelle an? Wo ist mein Messing? Warum ist hier die Warenkette unterbrochen? Die Leute interessieren mich da überhaupt nicht. Auch wenn Anno 1800 jetzt ja versucht, die Leute so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu setzen. Die sind ja wirklich auch nett animiert, diese Sachen. Ich zoome da aber nie ran. Und diese Ego-Perspektive, in die man jetzt schalten kann, das macht man doch einmal und dann lässt man es bleiben, oder?
Also was, überhaupt nicht? Da entgehen dir so viele coole Details. Also gerade
aber das sind doch nicht spielerelevant, das meine ich.
Das ist doch egal. In dem Moment kommst du in eine Welt rein, die du ansonsten die ganze Zeit nur von oben anguckst und kannst dann dabei zuschauen, was die Leute machen. Da sind mir so viele Details aufgefallen, die man von oben gar nicht sieht. Und das ist was, wofür ich die Entwickler echt nur küssen möchte. Du setzt dich da, stellst dich da halt mit deinem Hansel hin. Ich meine, du bist ja dann so einer der Bürger halt ohne Körper und läufst da durch deine Straßen und guckst dann dabei zu, wie so der kleine Zeitungsjunge durch die Gegend rennt oder eine Katze auf einer Tonne sitzt und einen Hund anfaucht, der sie von unten anbellt. Ja. Das siehst du von oben nicht. Aber solche Details sind vorhanden und sie lohnen sich anzuschauen. Egal welche Bevölkerungsstufe, es gibt immer was zu gucken. Und wenn man ein neues Gebäude freigeschaltet hat oder eine neue Fabrik etc., dann lohnt es sich wirklich, da mal kurz reinzugucken und hinzuzoomen und zu schauen, was machen die denn da eigentlich?
Ich glaube dir ja, ich habe nur immer keine Zeit dafür. Wann hast du denn Zeit dafür? Ich meine, ich habe jetzt 20, 25 Stunden, glaube ich, gespielt. Ich habe die Kampagne komplett durchgespielt. Währenddessen hatte ich nie Zeit dafür. Dann fand ich das irgendwie blöd, wie meine Situation war nach dem Ende der Kampagne und habe dann nochmal von vorne angefangen, weil ich dachte, jetzt habe ich manche Dinge erst überhaupt verstanden. Das muss ich nochmal neu machen, ja, und muss ich nochmal neu planen. Also habe ich nochmal ein offenes Spiel gestartet, das Endlos-Game. Und ich habe nie Zeit dafür. Ist immer irgendwas am Brennen oder am irgendwas ist unterbrochen, mein Geld bricht ein. Ich habe nie Zeit dafür in einem Anno, auch wenn ich 8 Stunden am Stück spiele, da mal in die Welt einzutauchen. Und ich weiß genau, was du meinst.
Das geht schon sehr gut.
Ich liebe die Details, die da drin sind, aber ich habe keine Zeit, diese anzugucken, weil immer irgendwas los ist bei Anno.
Naja, ich muss dazu sagen, ich habe auch den Guide, wie machst du deine Bürger zufrieden und glücklich, geschrieben. Wahrscheinlich funktioniert es bei mir deswegen recht gut.
Wahrscheinlich sind deine zufriedener als bei mir.
Genau. Ja, du hast halt bei diesem Anno unglaublich viele Stellschrauben, anhand derer versuchen kannst, ein Problem zu lösen. Also zum einen, wenn du mitkriegst, okay, die Leute sind halt gerade super, super unglücklich, weil... Dann schaut man sich zuerst mal an, haben die überhaupt alle notwendigen Grundversorgungsdinge, die sie brauchen? Wenn es da klemmt, dieses Problem musst du sofort als allererstes lösen, denn wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, hast du schon einen viel besseren Stand, als wenn sie es nicht sind. Dann gucken, wie viele Feuerwachen hast du? Ist da irgendwie eine Aufstandsgefahr? Dann baust du so ein Polizeirevier hin.
Polizei, genau.
Sind das viele, viele Häuser auf einmal, dann würde ich auf jeden Fall, sobald ich es kann, auch ein Hospital hinsetzen, damit die Leute versorgt sind und nicht krank werden. Und wenn sie krank werden, dann kümmert sich das Hospital automatisch drum und so weiter. Und spätestens ja,
und diese, wenn du dann, diese neue Grundmechanik eben auch mit den, dass die Arbeiter in verschiedenen Klassen existieren. Also das, finde ich, ist die größte neue Herausforderung bei Anno 1800. Du hast eben Arbeiter, Bürger, du kennst die Stufen besser, Arbeiter.
Wir haben zuerst die Bauern, dann
Bauern,
die
genau.
Arbeiter, die Handwerker. Danach kommen dann die Ingenieure und die Investoren. Du hast also fünf verschiedene Klassen, die alle unterschiedliche Dinge haben möchten.
Das ist ja soweit so bekannt. Also dass die unterschiedliche Dinge wollen, ist ja relativ bekannt. Aber früher hat man doch bei Anno-Spielen immer, sobald es ging, hat man die Leute aufsteigen lassen in die nächsthöhere Klasse. Und wenn man so spielt, ist man bei Anno 1800 ja, sofort im
Ober. Das funktioniert
nicht mehr. Das finde ich super spannend.
Ja. Also man hat die ganze Zeit einen echt harten Balanceakt zwischen, also eigentlich brauche ich noch Produktionskräfte, aber andererseits möchte ich auch gerne die bessere Klasse an Leuten haben, weil die bringen mehr Geld und sie schalten neue Gebäude frei. Und letztendlich muss man sich halt echt überlegen, okay, wen siedle ich auf welcher Insel an? Also ich habe zwei Inseln, wo bei mir die Bauern und die Arbeiter leben. Und die werden dann halt auch mit ihren Grundbedürfnissen glücklich gemacht. Und auf meiner Hauptinsel habe ich dann so die höheren Klassen, weil ich mir gesagt habe, okay, dadurch, dass ich sie alle durch die Pendlerkais miteinander verknüpfen kann und die Arbeitskräfte zwischen den Inseln tauschen, brauche ich meine Bauern nicht mehr auf der Hauptinsel und die mache ich so geil wie möglich und da setze ich dann meine anspruchsvollen Investoren und Ingenieure hin.
Das geht aber erst recht spät im Spiel mit diesem Pendler-Kai. Also man kann dann ganz spät diesen Pendler-Kai bauen, um dann quasi über alle Inseln, die so ein Pendler, Schiff Zugang haben, der ist relativ teuer, wie gesagt, der kommt auch erst sehr spät, dann kann man diese Arbeiter untereinander verteilen. Ansonsten muss man halt immer wieder auch, wenn man auf eine weitere Insel expandiert, dafür sorgen, dass eben auch die Bauern dort ihre Grundbedürfnisse haben. Natürlich kann man auch schon recht früh dann irgendwie eine Insel machen, wo man, was weiß ich, nur Bier braut zum Beispiel. Das geht ja dann schon relativ flott und das kennt man auch aus den Anno-Spielen. Aber du brauchst trotzdem halt auch immer auf der Hauptinsel dann alles Weitere nochmal. Und das, finde ich, hätte ein bisschen früher kommen können, weil das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich dann neu angefangen habe zu planen, als ich dann eben gemerkt habe im Endgame, oh Gott, meine ganze Schwerindustrie, ja, also die ganze Metallverarbeitung und so weiter, das erzeugt alles Unmut bei den höheren Bürgern, weil das eben eine Umweltverschmutzung darstellt. Die Schweinefarmen müsste ich eigentlich auf eine andere Insel auslagern, zusammen mit der Metallindustrie. Und das erfordert ganz schön viel Voraussicht, die man in der Planung quasi schon mitdenken muss. Wenn man aber das erste Spiel spielt und die Kampagne spielt, dann bekommt man solche Dinge gar nicht erst gesagt oder halt erst sehr spät im Spiel. Also zum Beispiel kannst du auch bei den höheren Klassen noch nicht spickeln, was du später mal brauchst. Also du siehst zum Beispiel auch nicht, wie stelle ich denn Brillen her, wenn du noch nicht die Bürgerklasse dazu freigeschaltet hast. Und erst wenn du die Bürgerklasse freigeschaltet hast, die Brillen möchte oder Fahrräder oder was auch immer, dann steht da erst die Produktionskette dran. Okay, du brauchst Glas, du brauchst Messing. Was brauchst du für Messing? Du musst das und das machen. Du brauchst diese Ressourcen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man quasi erst beim zweiten Durchgang so richtig vorausschauend planen kann, dass man sich auch eine Insel aussucht, wo man sagt, okay, ich weiß, auf dieser Insel werde ich nie irgendwie das Material haben, also muss ich schon gleich mal gucken, wo ist denn die nächste Insel, damit ich hier irgendwie auch mein Bier brauen kann und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, Anno wirft einen da so ins kalte Wasser in der Kampagne und die Kampagne schafft es nicht wirklich gut, dir die Dinge alle schon vorausschauend beizubringen.
Ja, als ich das erste Mal gespielt habe, das war auch die Kampagne, hatte ich zudem noch eine Computergegnerin, die gute Beryl O'Mara, mir wirklich jede verdammte Insel unterm Arsch weggesiedelt hat. Und ich saß am Schluss dann irgendwie so mit zwei Inseln in der alten Welt und einer Insel in der neuen Welt rum und dachte mir so, verdammt, so kriege ich das nicht hin. Ich muss das nochmal neu anfangen. Also diesen Neustartprozess, den habe ich auch hinter mir und es war kein schöner Moment, als ich dann realisiert habe, dass das so wahrscheinlich nicht funktioniert, ohne dass ich mir eine richtig harte, blutige Nase hole, wenn ich versuche, ihr das abzujagen. Ja, gut. Ich hätte mir gewünscht, dass man in der Kampagne manche Sachen vielleicht einfach ein bisschen mehr erklärt bekommt.
Sehr viel mehr.
Und okay, es ist natürlich auch ein Punkt bei so einem Spiel, dass es halt irgendwann sagt, okay, die Grundmechaniken habt ihr jetzt verstanden. Ihr wisst, wie ihr die Grundversorgung aufbaut. Den Rest müsst ihr dann entweder selber rausfinden oder wir geben euch mal eine vorsichtige Richtung. Aber da die Kampagne dann doch relativ früh endet, kriegt man nicht die Entwicklung bis zum Ende mit. Und das ist etwas, was ich ein bisschen schade finde. Das hätten sie echt noch, so wie zum Beispiel Anno 1404, eine umfangreichere Kampagne machen können.
Das ist auch mein größter Kritikpunkt. Also viele wundern sich ja, wie man an Anno wird die Kampagne kritisiert. Das ist doch kein Spiel, was man für eine Kampagne spielt. Ich meine damit auch gar nicht inhaltlich, dass die Story hanebüchen ist und Quatsch ist und einen überhaupt nicht interessiert bei Anno. Das ist völlig okay, ja, geschenkt. Da wird halt so ein bisschen eine Pseudogeschichte erzählt. Ich erwarte aber von einem Aufbauspiel, von einer Kampagne, dass es mir alle Mechaniken, alle Stellschrauben erklärt, dass es mich irgendwie einweist in die Dinge, wie ich gewisse Dinge machen muss, damit ich dieses Spiel erfolgreich spielen kann. Und die Kampagne in Anno, jetzt wie gesagt, abseits der Story, die schafft es am Anfang ja ganz okay. Also klar, du kriegst natürlich beigebracht, das sind hier die Leute und das sind die Bedürfnisse und so weiter. Und sehr schnell merkst du aber, dass so gewisse Dinge, die wir jetzt wissen, nach mehreren Dutzenden von Stunden Spielzeit, die werden dir überhaupt nicht erklärt. Und dann hast du ja schon gesagt, die Kampagne hört auf, bevor man überhaupt alle Elemente des Spiels gesehen hat. Mhm. Also die Anno-Kampagne hört auf, bevor man die vierte und fünfte Stufe erreicht. Und da wird das Spiel ja erst richtig komplex. Also du hast dann in der vierten bei den den Ingenieuren, da geht ja die Industrialisierung erst so richtig los. Also erst nach den Ingenieuren kommt überhaupt dieses ganze Thema mit Öl und Elektrizität.
Währenddessen,
ne? Aber da hört es ja schon auf. Also das wird dir nicht mehr erklärt, wie du zum Beispiel mit dem Öl umgehst oder sowas. Ja, das wird nicht mehr in der Kampagne dir erklärt.
Und ich finde dass du beim Öl genau am selben Knackpunkt angekommen warst wie ich auch. Ja. Dass man oft in der neuen Welt sitzt und sich denkt so, okay, ich habe jetzt hier ein Ölfeld, super. Fördere ich mal ein bisschen Öl. Wie kriege ich denn jetzt das Öl nach Hause? Öltanker kann ich in der neuen Welt nicht bauen. Okay, also brauche ich jetzt eine Dampfschiffwerft. Verdammt, die Dampfschiffwerft braucht Elektrizität und das Elektrizitätswerk braucht
Öl.
Oh, wie kriege ich jetzt Öl in mein Elektrizitätswerk? Und dann muss man erstmal wild rumfuhrwerken. Als ich das festgestellt habe, war es irgendwo so nachts um drei und ich dachte mir so echt so, ey Spiel, du willst mich doch einfach nur frustrieren. Hör auf, mich zu ärgern. Bis mir dann wieder aufgefallen ist, dass auf meiner Startinsel, auf der ich eigentlich versucht habe, schön zu bauen, auch ein paar Ölfelder sind. Okay, jetzt habe ich halt erstmal eine Raffinerie mitten in meiner schicken Stadt gehabt und dachte mir so, das finden jetzt die Bürger nicht so toll. Zumindest kam ich dann mal an Öl, bis ich dann das Elektrizitätswerk hatte und damit dann auch die Dampfschiffwerft verbunden und dann meinen ersten Öltanker gebaut, ist dann nochmal ein halber Tag rumgegangen.
Ja, und das finde ich, solche Sachen nerven halt einfach hart. Also kurz zur Erklärung noch, die neue Welt, es gibt diesmal auch wieder zwei Karten. Es gibt die alte Welt, so ein bisschen angelehnt an Großbritannien, so weißt du, so halt
so Mitteleuropa-mäßig halt.
Mitteleuropa, genau. Es gibt eine Königin, ist aber nicht die britische Königin, sieht aber so ein bisschen so aus wie so eine Queen. Also man ist schon so in diesem Setting. Es ist natürlich nur so angelehnt an die historischen Ereignisse. Es sind natürlich keine echten Nationen, es sind einfach irgendwelche Namen, die da irgendwelche Ähnlichkeiten repräsentieren, aber nicht bewusst, also keine echte Karte. Und dann gibt es die neue Welt, die, wo würdest du sagen, wo die spielt?
Ja,
also
das
da
ist
wachsen
irgendwie karibisch.
Bananen, karibische
Inselwelt. Ja, ich hätte gesagt,
Inselwelt.
Das ist so die Karibik.
Genau, also da gibt es halt Tabak, da wachsen Bananen, die Leute tragen Ponchos, also so südamerikanisches Flair. Die essen Tortillas mit Rindfleisch und solche so Klischees, wie man sie halt kennt. Und zwischen diesen zwei Welten schaltet man hin und her, so ähnlich wie bei den futuristischen Annos, wie man hin und her geschaltet hat, um die Seekämpfe zu machen oder auf dem Mond zu wechseln. So kann man hier auch mit Knopfdruck einfach zwischen diesen zwei Welten hin und her schalten. Und Teil der Kampagne ist es eben, irgendwann mal eine Expedition zu starten, um diese Welt zu entdecken. Und sobald man die abgeschlossen hat, kann man eben auf beiden Inselwelten siedeln. Und ganz, ganz spät im Spiel, also wirklich bei der allerletzten Stufe, gibt es dann auch gewisse Ressourcen, die eben nur auf der einen Welt wachsen, aber die anderen Bewohner haben wollen. Also die Investoren zum Beispiel wollen halt Zigarren rauchen, Tabak wächst aber nur in der neuen Welt.
Ja, ja, und dann muss oder man Schokolade essen. Ort. Die Schokolade genau. Mag niemand sonst außer den Investoren. Und die sagen, ja, hey, wenn wir keine Schokolade kriegen, sind wir nicht glücklich. Du kriegst weniger Geld, also her mit dem Zeug. Okay. Also ziehen wir dann in der neuen Welt eine schöne Produktion für Zucker rauf und für Kakao und noch eine Schokoladenfabrik und verschiffen dann das fertige Zeug nach Hause.
Genau.
Ach ja.
Ja, aber das mit den Welten hin und her schalten, finde ich, das funktioniert insofern ganz gut, dass man fast keine Wartezeit hat. Also man klickt und macht einmal Zoom raus, Zoom rein und man ist in der neuen Welt. Das Einzige, was mich genervt hat, dass die Handelsrouten so ewig unterwegs sind.
Ja, es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie du das legst. Also wenn man in der alten Welt am unteren südlichen Kartenrand eine Insel hat.
Ja, ich war natürlich ganz oben.
Ja, gut. Das ist ein Tipp, den ich jedem geben würde, der jetzt dieses Spiel vielleicht neu anfängt oder halt gerade dabei ist, sich zu entwickeln. Holt euch irgendwo eine Insel, die in der Nähe des Übergangs in die neue Welt ist, also der südliche untere Kartenrand.
Ja, bei mir müssen die immer komplett auch über die eigene Karte nochmal rüber.
Ach Gott, das ist natürlich finster. Okay, du brauchst Dampfschiffe, dann geht das wenigstens ein bisschen schneller. Oder eben
das habe ich jetzt, ja, aber bis dahin hat es ganz schön lange gedauert. Ja. Und dann ist immer, ich hatte immer so Wellenbewegung, die reichen Leute, die wollen ja immer rum. Und den hatte ich eben aus der neuen Welt. Und dann war immer so, wenn die Bestände leer waren, habe ich immer gesehen, dass meine Einnahmen halt extrem runtersacken, bis das Schiff dann wieder da war und dann ging es wieder hoch. Aber das, finde ich, ist wirklich einer der neuen Herausforderungen bei Anno, dass man sehr viel mehr jonglieren muss, hatte ich so das Gefühl. Gell? Also so diese Bedürfnisse, wenn die nicht erfüllt sind, das merkst du sofort an deinem Kontostand. Wenn irgendwas nicht vorhanden ist, dann werden die Leute sauer, ziehen aus und dann hast du aber auch nicht mehr genug Arbeiter, um überhaupt die ganzen anderen Sachen herzustellen und verdienst dadurch auch wieder weniger Geld. Also das kann einem schon ganz schön das Genick brechen. Es ist nicht so wirklich schwer, aber ich würde schon sagen, dass dieses Handling mit den verschiedenen Klassen, dass die zufrieden sind und dann eben dieses Wachstum, also das Wachsen ist deutlich schwieriger geworden, weil man eben sehr viel mehr immer auf alle Faktoren achten muss. Würdest du mir da zustimmen?
Auf jeden Fall. Naja, es ist letztendlich auch immer ein Balanceakt zwischen, okay, wir erfüllen jetzt ihre Grundbedürfnisse, weil wenn sie die erfüllt bekommen, dann sind sie relativ lange still. Und wir machen jetzt noch einen Schritt weiter und erfüllen auch noch die Luxusbedürfnisse, weil jeder Bürger hat Grundbedürfnisse, über die er dann so langsam aber sicher wächst. Also je mehr Grundbedürfnisse erfüllt sind, desto mehr Leute hast du dann auch in deinem Häuschen drin. Desto besser läuft das dann auch mit dem späteren Ausbau in die nächste Bevölkerungsstufe. Die Luxusbedürfnisse sind aber ganz, ganz wichtig, wenn man viel Geld verdienen will, denn die bringen richtig Asche und eben auch Zufriedenheit. Und wenn man die ganze Zeit dann ignoriert, läuft das dann langsam aber sicher in einen nicht so schönen Kreislauf.
Das ist ein extremer Strudel nach unten dann, ja.
Man kann die Luxusbedürfnisse lange Zeit schleifen lassen. Aber wenn sie dann anfangen, darüber zu meckern, spätestens wenn es in der Zeitung andauernd steht, von wegen deine Investoren fühlen sich ohne Bank unglücklich oder so, dann wird es Zeit, diese verdammte Bank endlich mal zu bauen.
Ja, gutes Stichwort Zeitung ist auch ein neues Element. Man hat jetzt einen Redakteur, der ständig immer zu dir kommt, so alle halbe Stunde, 20 Minuten oder so. Keine Ahnung, wie groß die Zeitabstände sind, kommt dann zu dir und sagt, hier, das ist unser neues Blatt, du bist ja hier so quasi der Bürgermeister, willst du nochmal drüber gucken? Und dann hat man Tropico ähnlich ein Feature namens Propaganda. Also man sieht dann, was die Zeitung am nächsten Tag drucken wird. Und diese Meldungen haben immer eine positive oder eine negative oder eine neutrale Auswirkung auf deine Gesellschaft. Also entweder geht die Stimmung hoch oder runter, weil du irgendwas hast schleifen lassen oder was besonders gut gemacht hast. Oder ist die Aufstandsgefahr erhöht sich. Wenn du oft irgendwie Krankheiten hast, dann werden die Leute halt stinkig. Und wenn die Zeitung drüber schreibt, dann kann es erst recht kritisch werden. Oder du kannst irgendwie dann eben Propaganda walten lassen durch einen Wert namens Einfluss und kannst dann sagen, hier, redigier das doch nochmal für mich, was ich am Anfang partout nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, hallo, ich bin hier journalistisch, ja, ich sehe mich hier als Journalist, ich kann doch nicht Fake News produzieren. Und dann habe ich in der Kampagne das nie genutzt, dieses Feature, und dann im offenen Spiel wurde ich dann tatsächlich doch schwach. Und habe hin und wieder mal meine Propaganda da verbreitet und 15% mehr Geld verdient. Das ist dann schon sehr nützlich, aber ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, Gloria, dass ich das gemacht habe.
Ach, naja, ich finde es gar nicht so schlecht. Also gerade im Anfangsstadium des Spiels, wo man dann eben...
Ja, mechanisch ist es super, aber also, ja. Inhaltlich finde ich es ganz schön verwerflich.
Ja, als Journalist tut es einem dann schon so ein bisschen weh. Und ich gebe zu, ich hatte diesen Punkt auch, wo ich mir gesagt habe, so, hey, Fake News, Moment, wieso werden die glücklicher, wenn ich sie anlüge? Was soll das?
Bei Tropico bin ich ja per se einfach ein korrupter Arsch, weißt du?
Das ist aber Tropico. Bei Tropico muss man ein böser, korrupter Arsch sein, der dann alles auf sein Schweizer Konto schiebt und die Leute belügt und versucht, irgendwie Präsidentin zu werden.
Da klaue ich auch die Freiheitsstatue.
Passt ja auch prima in den Vorgarten.
Apropos, Tropico hat sich einen ganz, ganz schlechten Release-Zeitpunkt ausgesucht dieses Jahr, oder? So kurz vor Anno.
Naja, so kurz Einwurf. Vor Anno heißt es ja dann schon, dass sie dann zumindest noch ein paar Leute abgreifen konnten. Weil ich glaube mal so im Vergleich ist Anno der größere Renner momentan.
Ja, absolut. Also Tropico ging ja gefühlt relativ unter. Wäre das ein Jahr vorher rausgekommen, hätten es glaube ich alle. Naja, gut. Anderes Thema. Die Propaganda. Gut, dann habe ich die irgendwann gemacht. Finde ich auch ein ganz nettes Feature. Die Expeditionen, da bist du ja Expertin, die sind auch relativ neu hinzugekommen. Die finde ich auch interessant. Über die müssen wir auch kurz mal reden.
Ja, das Coole an den Expeditionen ist, dass es verschiedene Typen gibt. Also entweder man macht eine zoologische Expedition und versucht, neue Tierarten für das Museum für den Zoo zu entdecken. Oder man macht eine archäologische Expedition für Artefakte fürs Museum. Das sind die zwei wichtigsten Gebäude, um die Inselattraktivität hochzuschieben. Je mehr Zeug man ausstellt, je besser die Items sind, die man ausstellt, desto mehr Attraktivität bekommt die Insel, desto glücklicher werden die Leute.
Desto mehr Besucher kommen.
Und die Touristen bringen richtig gute Einnahmen mit rein. Also wenn man immer schön im Plus bleiben möchte, lohnt sich Tourismus und dann eben halt auch das Museum und der Zoo. Wenn man eine komplette Sammlung beisammen hat, also zum Beispiel alle Tiere aus der Sammlung Nutztiere, dann gibt das einen Bonuseffekt für diese Insel. Das ist auch eine coole Sache. Dafür lohnt es sich, die Tiere und Artefakte zu sammeln. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Piratenjagd zu veranstalten als Expedition und eine Rettungsmission. Da bekommt man dann vor allem Items, die halt irgendwie die Produktion verbessern, oder Spezialisten, die irgendwie auch einen Einfluss auf Produktion oder Sicherheit oder Ähnliches haben.
Genau. Und der Clou an den Expeditionen ist, dass die so ablaufen wie eine Choose-Your-Own-Adventure-Book. Style. Also man rüstet ein Boot aus mit Leuten, mit Menschen, mit Items, die in diesem Spiel jetzt auch ein bisschen neu dazugekommen sind, die verschiedene Boni bringen. Also du findest irgendwie einen Kompass, und mit diesem Kompass, wenn du damit das Schiff ausstattest, kriegst du halt 10 Punkte auf Navigation oder solche Geschichten. Ja, oder du hast irgendwie einen Koch dabei, der dann halt die Besatzungslaune steigert oder dir Heilung herstellen kann und so weiter und so fort. Dann rüstest du dieses Schiff aus, es hat dann einen Moralwert. Und auf dieser Expedition, das funktioniert dann vollautomatisch, das schickst du einfach los, dann geht's von der Karte weg und dann meldet sich der Kapitän alle paar Minuten mal bei dir mit so einer Art Pop-up, und dann klickst du da drauf und dann siehst du so gezeichnete Standbilder, wo dann irgendwie, was weiß ich, da liegt einer, der so brennt, und dann kommt irgendwie so ein bisschen so Flavortext, was denn jetzt gerade passiert ist. Mal finden sie irgendwelche Ureinwohner, die irgendwas mit dir verhandeln wollen.
Oder der Schiffsinspektor möchte deine Ware inspizieren, und währenddessen hat sich gerade irgend so ein armer, verfolgter Typ auf dein Schiff geschlichen und sucht um Asyl. Und wenn der Schiffsinspektor dein Schiff inspizieren würde, dann würde er den finden. Und je nachdem, welche Waren, Spezialisten etc. man an Bord hat, steigern sich die Chancen, dass man die Auswahl, die man dann trifft, auch erfolgreich trifft. Also, dass dieses Event, das passiert, für dich gut ausgeht. Dann gewinnt man an Moral hinzu, manchmal vielleicht sogar noch ein extra Item obendrauf. Mhm. Und wenn das Event schief geht, verliert man Moral. Und ja, wenn am Ende dann die Moral so dermaßen im Keller ist, dass man irgendwie so 10 oder weniger hat, dann kann es gut auch mal passieren, dass die Leute auf dem Schiff meutern und das Schiff dann einfach weg ist. Das ist mir auch passiert. Ja. Ja. Und man denkt sich dann so, verdammt, ich habe da ein richtig teures Schiff hingestellt mit zig tollen Spezialisten. Warum? Nein!
Ja, du hast schlechte Entscheidungen getroffen.
Ja,
man muss halt eine gewisse, ne? Man muss eine gewisse Reihe an, man weiß nie wie viele, so Zufallsereignisse überleben sozusagen, um dann am Ziel anzukommen und dann kommt das Schiff irgendwann zurück, wenn du erfolgreich warst, mit 3 neuen Tieren, 2 neuen Museumsstücken oder eben irgendeine befreite Person, die dir eine Spezialfähigkeit gibt. Und das, die sehen so ein bisschen aus wie so Sammelkärtchen, diese Sachen, die haben dann auch so verschiedene Seltenheitsstufen. Also was, so ein Wüstenfuchs ist jetzt irgendwie eher gewöhnlich, der gibt dir nicht so viele Punkte. Ach, wenn du dann halt mit so einem, was weiß ich, tropischen Kranich zurückkommst oder irgendeinem Leopard, dann ist dein Zoo entsprechend deutlich hübscher geworden. Ich fand die ganz nett, also man braucht sie ja auch, gerade für den Zoo und für das Museum habe ich die Expeditionen gerne gemacht. Die anderen waren mir dann irgendwann zuwider, die habe ich dann nicht mehr gemacht, die anderen Expeditionen. Da fand ich den Nutzwert nicht so ausschlaggebend. Die Expeditionen finde ich eine coole Idee, aber auf Dauer nutzen sie sich schon ziemlich ab. Also das ist eine reine Mechanik. Ich habe die Texte auch nicht mehr gelesen. Ich habe nur noch geguckt, welchen Wert, welche Chance habe ich bei der Auswahlmöglichkeit. 20%, 35%, 0%. Ja, okay, dann nehme ich halt die 35, da lese ich mir diesen blöden Text nicht mehr durch. Aber das ist halt
gemacht.
Oft so.
Ja, ich gehöre zu diesen Leuten, die diese Nebenquests mögen und die Expeditionen immer noch mit sehr viel Spaß spielen. Für mich lockert das einfach so dieses klassische, okay, ich kümmere mich um das Produzieren und die Produktionsketten und die Handelsrouten, bla bla bla. Da kümmere ich mich die ganze Zeit drum. Und wenn dann halt mal ab und zu der Kapitän sagt so, hey Admiral, ich habe da so ein Problem, dann ist das für mich eine schöne Ergänzung. Da freue ich mich auch ehrlich gesagt schon sehr auf das DLC, bei dem dann botanische Expeditionen noch dazukommen sollen, wo man dann so einen botanischen Garten hat und dann halt, was weiß ich, aus der ganzen Welt irgendwie Blumen zusammensucht. Keine Ahnung. Ja. Mal schauen.
Wie gesagt, der Nutzen, das macht ja auch Spaß, aber die Texte habe ich nicht mehr gelesen. Aber hey, ich bin ja auch der nicht ranzoomt und die Leute anschaut. Also was erwartest du? Warum soll ich dann diesen...
Das stimmt dann auch wieder. Also wenn man Spaß an diesen kleinen Geschichtchen hat und auch diese Texte unter den jeweiligen Spezialcharakteren liest, ja, ich mache sowas. Danke, ihr lieben Entwickler, dass ihr das tut, dass ihr solche Texte schreibt. Ich freue mich, ich mag das sehr. Anderen Leuten ist das halt scheißegal.
Ja, es ist sowieso was mir aufgefallen ist beim neuen Anno. Man kann halt sehr auf dieser Makroebene spielen, wie ich sie gemacht habe, also sehr weit rausgezoomt, nur die Ketten anzuschauen. Man kann aber halt auch wirklich mini klein ins Detail rein. Also man kann jetzt, was weiß ich, zum Beispiel einen Spezialisten finden, der ist dann halt ein gelernter Bäckermeister und der gibt dir dann, wenn du ihn in ein, nicht Rathaus, sondern in ein
Handelskammer.
Du kannst eine Handelskammer bauen, die erstmal für sich keinen Benefit bringt. Ja? Die baust du dann in der Nähe von einem Industriegebiet und dann siehst du so einen Radius und dann setzt du dort zum Beispiel diesen Bäckermeister ein und der gibt dir dann 10% Geschwindigkeit auf die Verarbeitung von Getreide zu Mehl. Ja. Oder ein ganz seltener, der kann dann direkt Getreide zu Brot backen, dann kannst du diese Mehlstufe aussparen. Oder der gibt dir 20% weniger Arbeitskraft nötig bei Stahlgebäuden, weil du dann eben entsprechend weniger Leute brauchst. Also man kann halt so ganz, ganz minimal ins Detail rein. Weißt du, was ich meine? Also so wirklich so, wer Spaß am Optimieren hat, der wird sich in Anno 1800 komplett verlieren. Ja, wie baust du diese Produktionsstrecke so am besten, dass die Waren genau geliefert werden, dass du da noch dieses Handelskontor hast, den richtigen Experten dazu einsetzt, wenn man das möchte. Man muss es aber nicht. Es geht ja auch ganz gut,
auch ohne,
wenn man einfach nur grob das Zeug irgendwo hinklatscht.
Diese Mechanik würde ich aber nicht unter den Tisch fallen lassen, weil man macht sich das Spiel damit extrem viel leichter. Gerade durch Items, die, wenn man sie ins Rathaus einsetzt, Wohngebäude zum Beispiel positiv beeinflusst. Du kannst dir dadurch bei Schriften für die Frauenrechte einen bestimmten Prozentzahl an zusätzlichen Arbeitskräften holen und Zufriedenheit oder so oder weniger Brand- oder Seuchengefahr etc. Also man kann bei diesem Spiel sehr, sehr viele der negativen Faktoren durch die Items ausschalten. Oder aber, wenn man es zum Beispiel in der neuen Welt nicht geschafft hat, sich eine bestimmte Insel mit, sagen wir mal, Fruchtbarkeit Kakao zu sichern und man braucht den Kakao am Schluss ja, Man muss auf jeden Fall die Investoren mit Schokolade glücklich machen, wenn man richtig viel Geld verdienen möchte. Und auf deinen ganzen Inseln gibt es nirgendwo die Fruchtbarkeit für Kakao. Es gibt ein Item, mit dem man diese Fruchtbarkeit bereitstellen kann, wenn man es in die Handelskammer reinsteckt.
Ja,
und dann baut man diese Farmen für Kakao, also die Kakaoplantage, direkt neben die Handelskammer. Die Verarbeitung halt etwas weiter weg. Und hat dann genügend Platz, um 3, 4, 5 Farmen mit Kakao irgendwie in diese Nähe zu packen. Und die Versorgung ist gesichert, ohne dass man Krieg führen müsste oder das Zeug irgendwo teuer einkaufen.
Das ist super, dass es sowas gibt. Man muss sich halt sehr selber damit zurechtfinden, dass es sowas gibt. Das Spiel erklärt dir das nicht groß. Nee, ja? Du findest irgendwann dieses Item. Und das Problem ist auch, das ist so random. Also du kannst halt nicht gezielt sagen, ich möchte jetzt irgendwie Kakaosaat finden auf einer Expedition oder sowas. Also das ist ein bisschen schade. Man findet dann halt irgendwie 18 Mal den gleichen Bäcker. ja, oder diesen blöden Wüstenfuchs und so. Also man kann halt nicht gezielt irgendwo hingehen.
Oder man ist so bescheuert wie ich und setzt sich dann an die verschiedenen Händler ran. Mhm. Dieses Item mit den verschiedenen Fruchtbarkeiten für die neue Welt zum Beispiel findet man bei der NSC-Händlerin Isabel Samento.
Gott. Mit ein bisschen Glück, gell? Genau.
Mit ein bisschen Glück, aber man kann das Glück auch versuchen, ein bisschen heranzuzwingen, wenn man einiges an Geld auf der hohen Kante liegen hat. Denn es gibt bei jedem Händler diesen Refresh-Button, wo man ihm sagt, okay, du kriegst jetzt von mir Geld und wechselst mal kurz dein Angebot. Es wird halt von Mal zu Mal jeweils teurer. Bei den normalen NSC-Händlern kostet das jeweils 5.000 Gold mehr, bei den Piraten sind es 10.000. Also man kann da sehr schnell sehr viel Geld loswerden, aber wenn du auf der Suche nach einem bestimmten Item bist, dann lohnt sich das.
Also wie gesagt, meine Kritik weiterhin, es macht zwar Spaß in Anno diese Sachen rauszufinden und dann auch sowas zu entdecken, aber es ist immer auch ein bisschen mit Frust verbunden, wie wir eben das Beispiel mit den Ölreserven. Du hast hunderte von Klicks gemacht um diese Ölraffinerie und denkst dir, geil, jetzt habe ich endlich Öl und dann funktioniert es halt nicht. Und das ist mir halt echt, alle paar Stunden mal bin ich immer wieder an solche Stellen gekommen und dann war ich wirklich gefrustet und ich war heilfroh, dass ich den normalen Schwierigkeitsgrad gespielt habe, bei dem man alles zurückbekommt, wenn man wieder was abreißt und Gebäude versetzen darf. Weil das würde ich auch am Anfang empfehlen. Also gerade zum Beispiel so Erkenntnisse wie, am Ende baust du Elektrizität, ja, und dann kommt einer und dann kommt dieses Spiel und sagt dir, ja, deine tollen Leute, die wollen Elektrizität, aber das hast du ja gar nicht eingeplant, dass da Stromleitungen durch dein Gebäude durchgehen, ja, durch dein Wohngebiet. Baue jetzt mal bitte alles um, damit da irgendwie Stromleitungen durchkommen, sonst werden deine Leute nicht glücklich. Und dann sitzt du erstmal da und würdest dich halt zu Grund und Boden ärgern, wenn du jetzt für alles abreißen irgendwie und nichts versetzen könntest und nur die Hälfte deines Zeug zurückbekommst. Also diese Schwierigkeitsgrade mit abreißen, kriegst nur die Hälfte und du kannst nichts versetzen, würde ich tatsächlich erst empfehlen, wenn man irgendwie das Spiel schon mal komplett gesehen hat. Das ist sonst sehr frustrierend, finde ich. Weil gerade diese Ölraffinerie, die konnte ich dann da halt kurz aufbauen auf meiner schönen Insel, einmal dieses Schiff bauen und dann habe ich alles wieder abgerissen und habe mich nicht so geärgert darüber, wie ich es ansonsten hätte.
Ja, vor allem, wenn man dann halt später nochmal neue Gebäude freischaltet, die dann auch einiges an Platz brauchen, wie jetzt zum Beispiel hier die Bank für die Investoren etc., die dann mal eben kurz mitten in eine bereits fertig gebaute Stadt reinzusetzen, das ist echt pain in the ass, wenn man das ganze Geld und die ganzen Materialien nicht zurückkriegen würde. Oder eben mit dem Verschieben Werkzeug die Sachen nicht einfach versetzen könnte. Hm. Ich finde gut, dass sie solche Sachen jetzt drin haben. Andererseits ist das halt auch ein Punkt, den man bei Anno immer in Kauf nehmen muss, dass da neue Gebäude dazukommen, die man vorher nicht eingeplant hat. Also ich kann mich an frühere Zeiten erinnern, wo das ganz genauso war, nur du hattest diese schönen praktischen Werkzeuge nicht. Da musste man dann abreißen und neu bauen.
Ja. Also das ist schon ganz gut. Ich finde das gut, dass man sich das auch so einstellen kann in diesem Spiel, wie was man halt mag an Anno, ob man sich ein bisschen schwerer machen kann. Das ist gut gelungen. Man hat genügend Optionen, sich das dann auch schwerer zu machen. Wenn wir gerade bei Frust sind, müssen wir unbedingt auch über den Kampf reden.
Oh,
das war ja bei den Vorgängerspielen, haben sie ja versucht, eine neue Lösung zu machen, dass man Kämpfe nicht mehr auf der Hauptkarte hat und dass es dort überhaupt gar keine Konflikte mehr gibt, was ich eigentlich ganz okay fand. Bei Anno, finde ich, passt es schon ganz gut. Und die Kämpfe waren dann quasi der ganze Action-Part, auch mit der Missionsstruktur, der war ja dann ausgegliedert in so einer eigenen Action-Map, wo du dann eben mit den Schiffen rumgefahren bist und irgendwelche Missionen erledigt hast. Die waren dann so ganz rudimentäre Echtzeit-Strategiespiele. So ganz
minimal. Ich fand die aber super nervig, ehrlich gesagt.
Also ja, natürlich,
das ist das, was ich in Science-Fiction-Annos echt nicht mochte. Diese blöden Kämpfe, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich gehöre auch
Aber es war zumindest mal ein interessanter Ansatz, das mal auszulagern. Ansatz.
Ja, das kann man inzwischen bei Anno 1800 nicht mehr, denn je nachdem, wie man spielt, hat man entweder die Piraten am Hals. Gut, die kann man im freien Spiel ausschalten, wenn man es möchte, aber man verliert dadurch natürlich die Möglichkeit, mit denen zu handeln, was angesichts dessen, was man dort kaufen kann, ein bisschen schade wäre. Man kann Anno sehr friedlich spielen, wenn ihr bei einem freien Spiel drei bestimmte KI-Gegner aussucht, nämlich die Prinzessin Quing und Willy Wibblesorg und wie hieß die andere, Bente Jorgensen. Die sind sehr friedlich, die machen euch überhaupt keinen Stress. Wenn ihr ab und zu mal mit denen handelt und positive Beziehungen aufbaut, habt ihr bei denen absolut total die Ruhe, kein Krieg. Die Piraten kann man immer selbsttätig um einen Waffenstillstand bitten, bis man eben 60 Punkte Zuneigung bei ihnen hat. Dann geht auch mit dem Friedensschluss alles prima.
Das oder man kann sie halt auch ausräuchern.
Man kann sie auch ausräuchern, wenn man möchte, aber wenn man wirklich überhaupt nicht kämpfen will und sagt, ich möchte einfach nur ein schönes, grusames Aufbauspiel haben, bei dem ich optimiere. Man kann friedlich spielen, es geht, auch ohne die Piraten komplett zu deaktivieren.
Ja, ich habe zwei Piraten und diese lila Lady, die auch so ein bisschen aggressiv ist im offenen Spiel und habe trotzdem relativ wenig Konflikt. Man muss sich halt mit der immer so ein bisschen gut stellen, man muss hin und wieder mal die Diplomatie-Option anklicken, ihr ein bisschen was schmeicheln, ein paar Missionen für sie machen, dann geht's einigermaßen. Dass da Piraten drin sind, finde ich schon ganz nett, weil es dann doch halt immer wieder auch was erzählt. Also wenn dann Piraten meine Handelsroute angreifen, dann überlege ich mir halt jetzt, okay, muss ich da jetzt eine Patrouille mitschicken, dann baue ich jetzt irgendwie noch eine Fregatte, die schießen kann, weil ich halt davor das Linienschiff gebaut habe, was vier Plätze hat, kann sich aber nicht verteidigen, muss ich jetzt irgendwie noch Stützpunkte an meinem Lager irgendwie aufbauen, damit die halt Verteidigungskanonen habe. Ich finde schon, dass es einen interessanten Aspekt mit reinbringt, dass da so Piraten rumfahren. Aber wie du schon gesagt hast, man kann sie halt ausschalten, wenn man wirklich nur bauen möchte. Der Krieg selber ist aber das Problem, der einfach keinen Spaß macht. Also so Konflikte zu haben, auch Handelskonflikte, finde ich ja ganz interessant. Ich hatte zum Beispiel jetzt gerade das Phänomen, dass ich dann relativ erfolgreich auf meiner Insel da produziert habe. Und dann auf einmal habe ich gedacht, huch, wo kommt denn das ganze Geld her? Ich habe gerade irgendwie einen Riesensprung gemacht und hatte auf einmal 300.000 mehr Geld. Und dann habe ich gesehen, oh fuck, diese lila Dame, die kauft gerade Anteile an meiner Insel. Ja, und die versucht gerade eine feindliche Übernahme. Man hat so sechs so Kuchenstücke auf der eigenen Insel und ich habe da nicht groß drauf geachtet und die hatte auf einmal vier so Kuchenstücke und bei sechs Stück hätte ich das Spiel verloren. Ja, die hat einfach Anteile gekauft und ich habe mich gewundert, warum ich so wenig Geld als Umsatz mache, weil ich dann Zinsen dafür zahlen muss auch noch.
Aha,
und
ja.
Dann war erstmal also meine oberste Priorität, mir diese Anteile wieder zurückzukaufen. Und das fand ich einen super interessanten Aspekt. Das kannst du nämlich auch bei anderen machen. Das fand ich echt cool.
Ja, also im Grunde kann man Wirtschaftskrieg spielen, wenn man möchte. Das mögen die KI-Gegner natürlich nicht, wenn man Anteile von ihren Inseln kauft. Aber im Grunde können sie sich nur dagegen wehren, indem sie das dann zurückkaufen. Wenn die wirtschaftlich schlechter gestellt sind als man selbst, kriegt man sie damit aber eigentlich relativ gut klein. Brauchst halt ein bisschen Geld in der Hinterhand geben.
Oh ja. Und bei den Piraten die Kämpfe, da müssen wir noch dringend drüber
Ach
reden.
Gott, hör mir also auf.
In der Kampagne, das ist der größte. Deswegen habe ich die Kampagne dann auch echt frustriert nicht mehr weitergespielt. Nachdem ich die Kampagne durch hatte, geht es ja offen weiter im offenen Spiel. Aber das war einfach keine gute Ausgangslage. Deswegen habe ich dann nochmal neu angefangen. Man muss wirklich innerhalb der Kampagne 16 Fregatten oder Kampfschiffe bauen und dann alles auf den Feind zu werfen. Und ich finde, das entlarvt sich in dem Moment auch schon so selber, dieses Spiel, wie der Kampf funktioniert. Nämlich einfach, wer hat die meisten Ressourcen? Und das ist einfach so lächerlich, peinlich und schlecht umgesetzt. Und das macht auch keinen Spaß. Also
ich glaube, Anno hat dafür einfach noch keine echte Lösung gefunden, einen interessanten Kampfmodus einzubauen. Ich meine, du kämpfst ja grundsätzlich sowieso nur an See. Mal abgesehen von diesem Anteilskauf-Ding, man ist nur mit Schiffen unterwegs, man hat keine Bodentruppen oder sonst irgendwas. Nein, du fährst durch die Gegend und ballerst halt entweder die Häfen oder die Schiffe deines Gegners zu Klump, um dann halt irgendwann mal zu sagen, okay, Junge, ne, das war's, ich bin hier der Chef. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde das super uninspiriert, mir macht das auch keinen großen Spaß. Es gibt Items, mit denen man seine Schiffe deutlich effizienter machen kann. Da kommst du dann auch mit einer kleineren Truppe an Schiffen gut zurecht. Gerade wenn du dann so Sachen hast wie einen Mörser, der fünf brennende Projektile verschießt. Damit versenkst du halt den Gegner bei kleineren Schiffen fast instant. Und ein so ein Schiff in deiner Truppe aus mehreren Fregatten und du kannst halt mit einem Schuss, keine Ahnung, das gegnerische Kanonenboot schon mal zerlegen. Ist ein Schiff weniger mit einem Schuss. Das ist echt mächtig, aber man braucht diese Items natürlich auch erstmal. Und tada, man kauft sie vor allem bei den Piraten. Das heißt, man muss
oder
sich
man
mit
findet
den Piraten,
sie auf Expeditionen.
Oder ja, man findet sie mal zufälligerweise auf der Expedition oder man zieht sie halt aus dem Wasser raus, wenn man gegnerische Schiffe versenkt hat. Kann auch passieren, dass da mal was Gutes im Wasser rumtreibt. Generell ja, finde ich den Kampf aber
bei der Kampagne hatte ich nach diesen 16 Schiffen, die ich da gebaut hatte, die hatten am Ende alle diese Kanonen und Torpedos, weil ich halt dann da diese Flotte da ausgemerzt hatte. Aber ich finde es einfach auch völlig, wie gesagt, ich bin froh, dass mein offenes Spiel jetzt so konfliktfrei über die Bühne geht, weil das macht einfach keinen großen Spaß. Und ich verstehe schon, dass es drin sein muss, auch gerade für den Multiplayer ist es natürlich ein bisschen relevant, sonst baut halt jeder so vor sich hin, aber Anno ist für mich eh kein Multiplayer-Spiel. Also,
ja, ich würde das ehrlich gesagt auch eher alleine spielen. Ja. Vor allem, es ist halt so super langwierig. Mit wem spielt man denn bitte, was weiß ich, 30, 40 Stunden eine einzige Partie? Die Zeit muss man ja auch erstmal haben und auch gleichzeitig haben. Wenn ich mich so im Freundeskreis umschaue, ja, da haben wir dann Schichtdienstler, da haben wir Leute mit Familie und kleinen Kindern und so weiter. Die gemeinsame Spielzeitmöglichkeit, die ist einfach super gering. Da kriegst du keine 40 Stunden.
Ich sehe auch den Reiz nicht so richtig. Also es mag sicherlich Fans von Anno Multiplayer geben, aber ich sehe den Reiz nicht so wirklich, dann am Ende dann irgendwie nur 16 Fregatten dem anderen irgendwie auf die Pelle zu jagen.
Naja, es ist halt einfach kein Echtzeit-Strategiespiel, kampfmäßig gesehen. Es ist kein StarCraft oder so.
Da fände ich so ein Anno, ein kooperatives in einer persistenten Welt, das wäre tatsächlich interessant, ja? Dass jeder seine Insel hat und die läuft halt autark, wenn du nicht da bist. Und dann kannst du halt mit den anderen handeln und jeder hat so sein Spezialgebiet. Also sowas fände ich super spannend. So ein Anno-MMO, so EVE Online-mäßig oder sowas, ja. Da wäre ich sofort mit dabei. Also wirklich, stellt euch sowas wie EVE Online vor mit Anno-Setting.
Oh, das wäre cool. Ja, oder du könntest dann halt auch sagen, okay, wir bilden zusammen eine Flotte und sichern dann Sektor X oder so. Hoch, ja, hätte ich jetzt nichts gegen.
Und dann gibt es irgendwie halt noch Politikerposten, auf die man sich dann bewerben kann. Und da muss man Stimmen einsammeln. Also da das Anno Online, weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Das war ja im Grunde
Nee, leider nicht. Das ist total an mir vorbeigegangen.
Es war halt so ein Browser-Game. Aber da hast du halt auch, der Online-Aspekt war da halt auch nicht relevant, außer dass es halt im Browser gespielt hat. Es war halt ein Anno im Browser mit Zeit-Countern, weißt du? Wo jetzt musst du halt irgendwie 8 Stunden warten, bis die Produktion fertig ist. Und dann kommst du halt in 8 Stunden wieder. Aber es war auch kein
Ja gut, das typische Browser-Game-Ding halt. Genau. Dass man viel Zeit reinsetzt oder halt täglich mal so 10 Minuten irgendwie Produktionen anwirft und fertig. Ja.
Nun gut, genau, also über die Kampagne haben wir gesprochen, über den Krieg haben wir gesprochen, ein paar Neuerungen wie die Zeitung sind ganz cool, meine Lieblingsfeature natürlich eben so Sachen wie der Zoo oder eben diese Arbeiter, das heißt das Wachstum ist deutlich aufwendiger. Wie würdest du das denn jetzt so insgesamt einschätzen, das Anno 1800, also so in der Historie der Annos?
Ich finde, es ist zum einen das umfangreichste von den Möglichkeiten her, gerade weil du eben mit sehr unterschiedlichen Spielstilen rangehen und trotzdem immer was finden kannst, was dir Spaß macht. Also sowohl der total aufs Frickeln konzentrierte Spieler kann damit super glücklich werden, wie auch jemand, der total aufs Schönbauen geht, jemand, der gerne Items sammelt, so wie ich, kann damit sehr glücklich werden. Also du hast für viele Spielertypen etwas, woran man Spaß haben kann. Sie haben, denke ich, definitiv aus Kritikpunkten der Vergangenheit gelernt und versucht, daraus was Gutes zu machen. Sie haben es auch in vielen, vielen Punkten geschafft. Bis auf diese etwas kruxige Kampagne und eben die Tatsache, dass einem manche Sachen schlichtweg nicht erklärt werden und man einfach so richtig mit der Nase auf den Boden klatschen muss, um dann festzustellen, okay, das und das geht so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie es funktioniert. Bis auf diese Punkte ist das ein super rundes, sehr gelungenes, extrem detailliertes Spiel, sehr detailverliebt auch. Ein guter Gesamtpunkt. Das ist so ein Ding, wo man sagen muss, okay, was jetzt danach kommt, wird sich an diesem Spiel messen müssen. Und es wird es nicht leicht haben.
Es ist sicherlich das schönste Aufbauspiel, was ich so bis jetzt gesehen habe. Ja. Also wirklich, es kommt nur für den PC raus. Das hat keine Konsolenumsetzung geplant, wie bei Anno halt so üblich. Und es schöpft aber auch diese PC-Vorteil irgendwie dann entsprechend aus. Also es ist nicht irgendwie, es fühlt sich nicht runtergedampft an irgendwie auf eine Konsolensteuerung und so oder im Gamepad. Dennoch finde ich, gerade weil es ein PC-Spiel ist, habe ich bei Anno 1800 ganz viele Punkte, wo ich denke, Leute, gebt mir doch mehr Übersicht. Also so Aufbauspiele, sowas wie Anno zu spielen mit so Produktionsketten, das hat ja immer so ein bisschen was von Excel-Tabellen verwalten. Mhm. Ja?
Das du macht möchtest mir zwar gerne mehr Statistiken haben.
Ja, aber ich bin gar nicht mal so der Statistiktyp, aber ich möchte gerne mehr Übersicht haben. Also Anno geht ja diesen Schritt, Anno 1800 geht ja diesen Schritt und sagt, hey, du musst genau gucken, dass du immer genügend Arbeitskräfte für alle Produktionsketten hast. Und dann geht es aber nicht den nächsten Schritt und mir genau zu sagen, wo sind denn meine Leute? Wo, wenn ich jetzt hier baue, auf einmal flupp, habe ich minus 50 Arbeiter in der Bürgerschicht. Und dann muss ich wieder hastig irgendwie Häuser downgraden von meinen Ingenieuren, damit ich da wieder genügend Leute habe, aber ohne wirklich immer so richtig zu sehen auf einen Blick, wer, wie, wo, was arbeitet. Und auf einmal passieren immer irgendwelche Dinge und ich muss darauf reagieren. Zum Beispiel auch diese Art, wie das dargestellt wird. Also jetzt mal konkretes Beispiel, du baust ein Kartoffelfeld und da steht dran, alle 30 Sekunden wird eine Lieferung Kartoffeln dann abgeholt. Mhm. Und dann daneben die Schnapsbrennerei und da steht dann zum Beispiel dran, jede Minute wird dann ein Schnaps gebrannt. Ich glaube, bei denen ist es beides mal eine Minute, aber als Beispiel eben, ja. Das wird immer so mit so Zeiteinheiten gerechnet. Also weißt du genau, um einen Schnaps zu brennen, der dauert jede Minute, kann ich also und dann geht's schon los in meinem Kopf, dass ich irgendwie so komisch umdenken muss. Ah nee, andersrum, ich brauche also 2 Schnapsbrennereien, damit ich alle 30 Sekunden einen Schnaps produziere pro Kartoffelfeld. So, das geht ja noch einigermaßen. Aber wenn das dann nachher diese komplexen Produktionsketten werden, dass Eisen eben nicht nur in einer Fabrik verarbeitet wird, sondern dass du Eisen dann auch noch da brauchst du das noch und dann musst du da noch irgendwie sorgen, dass das Messing von der Insel mit der Handelsroute kommt, da verlierst du halt komplett den Überblick, wer, wie, wo, wann, welches Material zur Verfügung hat. Warum kann ich mir denn auch nicht auf einen Blick anzeigen lassen, zeig mir doch mal bitte meine Produktionskette für Taschenuhren. Ja, und dann möchte ich genau sehen, okay, ich hab 170 Eisen auf der Insel, ich habe 17 Messing auf der Insel, also muss ich irgendwie gucken, dass meine Messingproduktion irgendwie ins Laufen kommt. Und ich muss das immer alles händisch anklicken und mir im Kopf selber irgendwie zusammentüfteln, wie das denn funktioniert. Aber ich bekomme keine Übersicht. Nirgends in dieser Welt gibt es irgendwo eine Übersicht, um genau zu sehen, wo der Haken hängt bei einer Produktionskette. Und das macht mich wahnsinnig nach so vielen Stunden Spielzeit, gerade bei den höheren Produktionsketten, die halt wirklich sehr vielschichtig sind, da den Überblick zu behalten, wo was existiert und wo ich eigentlich auch eine Überproduktion habe, die ich irgendwie eindampfen kann.
Soll ich ehrlich sein? Ich beschäftige mich mit dem Problem überhaupt nicht, sondern sage mir, okay, ich produziere einfach so viel ich kann. Ich stopfe die Lagerhäuser voll bis zum Anschlag und dann ist eigentlich meistens genug da. Und wenn es dann noch ein Problem gibt. Ja, aber gerade dadurch, dass du eben, wenn du deine Bürger glücklich machst und viele Bürger hast, ohnehin irgendwann überhaupt kein Geldproblem mehr hast, ist das scheißegal.
Wenn du an dem Punkt bist, ja, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ich weiß,
dass
was
die
du
Übersicht
meinst.
Fehlt,
man hat keine
extrem.
Kontrolle. Das ist das, was Null. Ich daran ein bisschen schlecht finde. Aber man kann es schlichtweg auch durch Überproduktion versuchen zu lösen. Bei mir funktioniert das ganz gut, weil ich bin eh nicht so der Zahlenfrickler und jemand, der das total alles bis ins Kleinste irgendwie aufgefriemelt haben muss. Ich baue halt einfach so viel, wie es nur geht. Wenn ich merke, okay, irgendwo geht es zurück, kommt halt mal die nächste Produktionskette und dann braucht man noch ein paar Arbeiter und dann braucht man vielleicht noch eine weitere Produktionskette, aber meistens lässt es sich damit auch lösen. Also es ist machbar, wenn man nicht darauf aus ist, alles detailgenau irgendwie zu sehen. Das ist ja
aber ich werfe das dem Spiel trotzdem vor, weil es mir ja, eben vorgaukelt, dass ich das alles kann. Also das Spiel tut ja so, sagt, hier, guck mal, 30 Sekunden eine Kartoffel. Also baust du 2 Kartoffelfelder für einen Schnaps. Das ist ja so impliziert, dass du das eigentlich so können musst. Und dann fängt es aber irgendwann an zu stolpern. Gerade eben, wie ich erklärt habe, wenn du dann diese ganzen verschiedenen Produktionsketten hast, dann kannst du einfach nicht mehr erkennen, wie viele Kartoffelfelder brauche ich denn jetzt. Und ich möchte das einfach gerne, dass das Spiel mir das sagt, ja. Für eine Schnapsbrennerei 2 Kartoffelfelder. Und ich möchte das auch in Relation, dass wenn ich die Kartoffeln woanders noch brauche, weil ich dann irgendwo Pommes herstellen kann, dass mir das sagt, hey, hier ist gerade eine Unterproduktion am Laufen, du müsstest vielleicht noch ein Kartoffelfeld bauen. Das würde ich gerne irgendwo sehen. Und das Spiel, ich finde schon, dass man das von einem Aufbauspiel erwarten kann, wenn einem das so das vorgaukelt, dass man eben die volle Kontrolle hat über diese ganzen Ketten.
Ich könnte jetzt natürlich sagen, kauf doch mal das Sonderheft, da steht alles drin.
Ja, und dann steht da, Gloria sagt Überproduktion.
Nein, das steht nicht drin. Also unsere freundlichen Frickler, nämlich Ben und Martin, haben sich damit wirklich exzessiv auseinandergesetzt. Also wir haben für jede Produktionskette die Relationen und so viel brauchst du, bla bla bla. Also wenn man einen geschickten Überblick haben möchte, taugt das. Ich glaube, das ist sogar auf dem Poster drauf. Also ihr könnt euch das meinetwegen dann auch an die Wand hängen, von wegen, hey, das sind die Produktionsketten von Anno. Also wenn man darauf steht. Ich muss sagen, das ist aber ein Feature, bei dem ich jetzt nicht so traurig bin. Es wäre schön zu haben, aber man kann es umgehen. Ich verstehe, dass du die Kontrolle gerne haben möchtest.
Aber es ist ja nur ein Beispiel für die Usability. Also es sind viele Sachen in diesem Spiel, wo man sich, wo man irgendwie in der Gegend rumklickt und nicht so richtig weiß.
Ich finde diese Kämpfe furchtbar nervig, weil wenn du mehrere Schiffe irgendwie versuchst, dann auf unterschiedliche Ziele ballern zu lassen, es macht dich wahnsinnig. Ich hasse es. Auch so ein Grund, warum ich lieber friedlich spiele, weil diese Kämpfe so unglaublich umständlich zu führen sind. Gerade wenn man dann gewöhnt ist, dass bei anderen Spielen diese Steuerung super feinteilig funktioniert und dann hast du Anno und denkst dir so, okay, ich targete einfach mal kurz alle an und sage, okay, schießt mal halt auf den Pulk da, fertig, ihr macht das schon.
Und von der Minimap will ich gar nicht anfangen. Ich verstehe bis heute nicht, wie ich die Minimap sinnvoll nutzen kann. Diese Ansicht, in welche Richtung ich jetzt blicke und wo meine Schiffe, in welche Richtung sie fahren. Ich habe es bis heute nicht verstanden, was passiert, wenn ich auf der Minimap irgendwie klicke, komme ich immer irgendwo raus und ich kapiere es nicht.
Ja, aber man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Also es zeigt dir ja immer die Blickrichtung deiner Kamera an. Und
in der Theorie, ja.
Ja, ich finde, das funktioniert. Es ist halt ein bisschen ungewohnt. Was die Minimap gut kann, ist dir zu zeigen, wo der Wind herweht. Und der ist ja, solange man die Segelschiffe hat, echt wichtig, gerade wenn man dann irgendwie im Kriegsfall irgendwie gegen den Wind kreuzen muss, dann ist man natürlich deutlich langsamer oder versuchen möchte, eine schnelle Handelsroute zu etablieren, muss man sich immer überlegen, okay, woher kommt der Wind? Brauchen die jetzt vielleicht etwa deswegen länger einen bestimmten Ort anzufahren, weil sie die ganze Zeit versuchen müssen, gegen den Wind zu fahren? Wenn ich solche Routen habe, dann gucke ich immer, die möglichst durch Dampfschiffe zu ersetzen, weil die das Windproblem nicht haben. Oder eben diese Schiffe mit entsprechenden Segeln und Sachen eben zu pimpen, dass sie schneller fahren. Anders geht das
sonst nicht. Das erklärt einiges, warum meine Überseetour so lange braucht.
Ja, du kannst natürlich bei deinen Handelsrouten auch auf dieser Handelskarte selbst Punkte auswählen, die sie anfahren sollen. Also nicht nur die Inseln selber, sondern deine Handelsroute so anpassen, dass sie zum Beispiel nicht mehr total hart gegen den Wind fahren, sondern schräg.
Das oder kann eben schneller nicht sein. An der Pirateninsel immer vorbei.
Nicht wo sie an der dann Pirateninsel, genau. Man muss den Piraten das Geld ja nicht vor die Tür schmeißen.
Ja. Was ich vorhin noch meinte mit, es ist ja ein reines PC-Spiel und das könnte man auch nutzen. Da meine ich zum Beispiel auch so Bedienungssachen wie, was weiß ich baue jetzt irgendwie mein Industriegebiet auf der neuen Insel und dann habe ich da, nutze ich diesen Blaupaus-Modus und baue diese neuen Gebäude. Und dann hätte ich gerne so kleine Komfortfunktionen wie zum Beispiel hier, dieses Gebäude braucht jetzt 17 Fenster, 38 Beton und was weiß ich, 12 Stahl. Ja? Und dann gehe ich rüber auf meine Insel, wo mein Schiff steht, klicke auf Beladen und dann war so, wie viel Beton brauche ich, wie viel Stahl? Kack, jetzt muss ich wieder zurück.
Wie, du kannst dir das nicht merken? Also
und dann
echt?
Kann ich mir das nicht merken. Und dann hätte ich gerne sowas wie so ein Anpinnen, irgendwie Fenster anpinnen oder weißt du, also so
ein paar
so
das wäre praktisch, ja.
Dass man einfach sagt, oder nimm diesen Wert und pinn den mir irgendwo an oder weißt du, so fenstermäßig. Also ich will ja, wie gesagt, es fühlt sich halt wirklich manchmal an wie eine Excel-Tabelle. Und dann möchte ich halt auch manchmal gerne so Dinge anpinnen, damit ich sie dann auch auf mein Schiff beladen kann oder eine Route besser planen kann oder. Also es sind so ein paar Sachen dabei, wo man jetzt nach so viel Dutzenden von Stunden denkt immer, oh Gott, ein bisschen bequemer, ein bisschen mehr Komfort, gerade weil es halt so komplex ist von den
ich komme bei meinen Handelsrouten teilweise auch einfach ein bisschen durcheinander. Also von wegen, hier auf der Insel brauchst du jetzt so und so viel. Ich würde es mir gern irgendwo hinschreiben können. Also ich habe inzwischen hier auch so einen Zettel, wo ich dann draufstehen habe, okay, die brauchen das und die brauchen das. Und damit ich diese Handelsrouten gut planen kann. Ansonsten wird man blöd. Also ich habe es inzwischen dadurch gelöst, dass ich mir einen Umschlaghafen gebaut habe, der halt wirklich ganz nah an diesem südlichen Austrittspunkt in Richtung Neue Welt ist. Das ist auch einer der Expertentipps aus dem Heft. Ich verrate euch da jetzt einen Premium-Inhalt. Kostenlos. Aber das macht die Sache wirklich so viel leichter, alle Schiffe aus der neuen Welt einen einzigen Hafen anfahren zu lassen und dann innerhalb der alten Weltkarte eben Schiffe zu haben, die das Zeug verteilen. Was uns dauern, diese ganzen Fahrten ewig lang. Und das ist echt ein Zeitfaktor, den man auch noch mit Dampfschiffen sehr merkt. Und damit kann man dann natürlich auch so ein bisschen dieses Problem weniger heftig machen, wenn man sagt, okay, hier, ich brauche auf dieser Insel brauche ich Kaffee, auf der anderen Insel brauche ich Rum, Kaffee, Zigarren, Schokolade etc. Du hast dann halt einfach einen großen Tanker, in den man alles reinladen lässt und der fährt dann die verschiedenen Stationen an und lädt das Zeug nacheinander ab. Geht.
Ja, guter Tipp. Werde ich gleich mal umsetzen jetzt mit meiner Kakaoproduktion. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich das Problem, was du vorhin angesprochen hast. Ich habe keine Insel mit Tabak. Und jetzt habe ich so eine ganz kleine Insel mit Tabak gefunden, wo ich jetzt wirklich nur Tabakpflanz anbaue und dann quasi alles wieder rüberfahre, um dann die Produktion woanders zu machen. Und da habe ich zum Beispiel auch das Problem. Das ist so inkonsequent manchmal mit der alten und mit der neuen Welt. Man hat ja bei der Kampagne schon das Gefühl, dass sie da irgendwie nicht fertig wurden. Und bei der neuen Welt, warum gibt es denn da zum Beispiel nur 2 Ausbaustufen? Und warum kann ich dort keinen Pendlerkai einrichten? Ja, das nervt mich auch zum Beispiel.
Bei der vielleicht Welt sagen sie ja, sich einfach, dass die Kolonien eben sowieso nicht so industrialisiert werden. Das sind dann halt nur die Leute, die eben die Zulieferung machen. Das ist übrigens ein Punkt, den ich sehr, sehr faszinierend finde an der Kritik der Gamespresse international. Dass sie sagen, übrigens, ihr habt hier jetzt doch einige Themen in diesem Spiel komplett ausgelassen. Wieso? Also so Probleme mit Sklaverei, mit der Ausbeutung der indigenen Bevölkerung etc. Ja. und so weiter. Und ich denke mal, jeder, der hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum diese Anno-Reihe mal gespielt hat, der weiß, hey, es geht hier um viel gut spielen. Wir klammern eben die meisten Probleme so gut wie möglich aus und kümmern uns um die Produktion und um die Optimierung und um eine schöne Welt. Die Fachpresse international sagt natürlich, naja, ihr habt jetzt hier eigentlich ein geiles Setting. Warum sind die ganzen Probleme des Settings nicht drin? Also soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung etc. Ja. Kann ich auch verstehen, aber dann wäre es jetzt natürlich nicht mehr Anno. Anno ist nett und kuschelig. Und,
ja, aber das ist ja auch nur eine Ausrede. Also ich verstehe schon, ich finde es legitim, auch ein Spiel zu machen, bei dem man solche Sachen ausblendet. Ja, allerdings finde ich, darf man Anno deswegen trotzdem auch dafür kritisieren. Also man kann auch Spaß mit einem Spiel haben und trotzdem solche Sachen kritisieren. Und das, finde ich, ist auch völlig legitim, das beides zu können. Also das beißt sich ja nicht, weißt du? Man kann ja sagen, es wäre schön, wenn Anno auch solche ernsten Themen noch aufgreifen würde. Trotzdem kann ich aber sehr viel Spaß damit haben, weil ich es halt aus der mechanischen Sicht diese Produktionsketten irgendwie spannend finde. Das gleiche Problem haben wir übrigens bei Brettspielen. Im Brettspielbereich ist es auch, ganz viele Spiele haben so dieses Thema mit Kolonien und so weiter und Sachen anbauen in anderen Ländern und dann kommen die Waren einfach nur zurück und da wird ja auch nicht thematisiert, dass das vielleicht die Baumwolle auf Sklavenplantagen oder so gemacht wurde. Mhm. Ich finde, dass Spiele das durchaus können müssten, auch damit umzugehen und trotzdem Spaß zu machen. Und es gibt ja Varianten, die das versucht haben. Also Frostpunk zum Beispiel oder das War of Mine. Das ist ja zum Beispiel ein Studio, die das ja ganz bewusst eben auch machen. Zum Beispiel das Thema Kinderarbeit einzubauen. Und gerade bei Frostpunk, finde ich, hat dadurch auch neue Aspekte ins Aufbaugenre bekommen, weil man dann eben auch moralische Entscheidungen trifft. Will ich jetzt Kinderarbeit etablieren hier? Wir sind in einer Ausnahmesituation und ich glaube, also fürs nächste Anno würde ich mir schon auch gerne, oder kann ich mir vorstellen, dass man mit solchen Themen auch arbeiten kann und ein interessantes und spannendes Spiel machen kann, was das Mittelalter vielleicht auch mit seinen Schattenseiten zeigt. Oder eben gerade bei der Industrialisierung. Wenn wir ehrlich sind, Anno 1800 macht ja nicht nur, es blendet ja nicht nur diese Themen aus wie Sklavenarbeit, Arbeiterunterdrückung, Gewerkschaften und so weiter. Es macht ja auch diese ganzen anderen spannenden Themen, also die vielleicht auch ein bisschen positiver besetzt sind. Diese ganze Industrialisierung mit, Erfindern untereinander, die irgendwie im Wettstreit stehen oder eben diese ganzen Themen wie, was ist denn jetzt mit der Umweltverschmutzung und so weiter. Ja, das waren ja damals auch schon Themen. Das wird ja alles nur so angekratzt. Also ich finde schon, dass Anno 1800 das Potenzial des Themas nicht mal annähernd ausschöpft, sondern ganz, ganz lange ja auch in diesem alten Anno-Flair bleibt mit bisschen Lehm, bisschen Holzbretter machen. Ja? Also dieses 1800 kommt ja erst sehr spät und dann ist auch eigentlich auch schon wieder vorbei.
Also ich glaube, dabei hatten sie schlichtweg auch gar nicht den Fokus auf irgendwie sowas in die Richtung. Du findest ja sehr, sehr viele Details in dem Spiel, aber sie sind halt alle sehr nett und kuschelig. Und selbst die eine Spieler-KI, Gegner-KI, deren Name mir jetzt nicht mehr einfällt, der Schwarze, der hat ja eine Geschichte als, wenn mich nicht alles täuscht, entweder als Arbeiterkind oder als Sklavenkind oder irgendwie sowas, fällt mir jetzt nicht mehr ein, mit dem habe ich nicht gespielt. Aber es gibt diesen Hintergrund bei ihm durchaus. Und das ist ein Anklang, aber eben mehr passiert dabei nicht. Und ich glaube, hätten sie jetzt versucht, noch diese ganzen sozialen Probleme mit reinzubringen, die jetzt über die Tatsache, okay, beute deine Bürger nicht aus, sonst gehen die streiken, hinausgeht, dann hätten sie noch sehr viel länger für dieses Spiel gebraucht. Ja. Und hätten noch sehr viel mehr neue Mechaniken reinbringen müssen. Und ich denke mal, das hätten sie schlichtweg nicht mehr geschafft. Dann hätten wir in 2 Jahren das ganze Spiel noch nicht spielen können.
Wie gesagt, ist ja auch legitim, jetzt nur so ein Spiel zu machen. Trotzdem muss man ihnen aber sagen, dass das Thema Industrialisierung wirklich nur angekratzt ist. Also man baut ein bisschen eine Eisenbahnschiene und ein bisschen Öl und Elektrizität und dann war es das ja.
Klar.
Also ich hatte mir von dem ganzen Thema 1800 eigentlich noch einen Schritt weiter erwartet, dass es einen Tick später anfängt und dann auch dieser Umbruch in der Gesellschaft noch ein bisschen deutlicher klar wird, auch aus einer spielmechanischen Sicht, meine ich jetzt. Gar nicht so sehr inhaltlich, sondern von der Mechanik.
Ich war etwas erstaunt, dass man die Eisenbahn, die ja dann tatsächlich sehr, sehr schnell zu einem Massenmedium geworden ist, nur dazu benutzt, Öl zu transportieren. Ja, das Ding hätte irgendwie so coole Sachen machen können, aber man fährt dann mit Öl durch die Gegend. Okay.
Ja. Das gibt ja keinen Personenzug oder irgendwas. Dafür sind die Inseln ja in Relation im Grunde auch zu klein, als dass man da irgendwie Haltestellen macht.
Die Bürger sind nun mal einfach nur da, um die Waren zu verbrauchen, seien wir ehrlich. Mehr tun die da nicht. Die sind
und
halt
Elektrizität,
da,
ich meine, das ist halt ein Bedürfnis in der letzten, allerletzten Stufe, wo du...
Nein, auch in der vorletzten. Also die Ingenieure möchten die Elektrizität auch. Du musst sie mit Elektrizität
Stufe,
versorgen, damit du überhaupt Investoren daraus machen kannst.
Okay, aber das meine ich damit als Bedingung für die letzte Stufe. Und dann ist aber ja eigentlich auch schon alles da. Und dann wird aber aus der Elektrizität ja auch gar nichts mehr gemacht. Also das Einzige, was es dir bringt, ist, dass du eben gewisse Fabrikgebäude hast, die Elektrizität brauchen. Und dann hört aber das Spiel ja im Grunde eigentlich auch schon auf. Also Moment, wo die Industrialisierung einsetzt, erzählt dir das Spiel ja nichts mehr weiter. Von der Kampagne haben wir ja sowieso schon gesagt, da kommt das Thema ja gar nicht vor. Das ist ja lang aus die Geschichte, bevor du überhaupt da bist. Aber im Endgame selber passiert da ja nicht mehr groß was. Also du siehst ja nicht, dass die Gesellschaft sich verändert durch diese neuen Technologien.
Die Frage ist halt, ob ein Spiel das tatsächlich überhaupt leisten kann. Weil spätestens da wird die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung ja auch so vielteilig, so vielschichtig, bekommt so viele neue Anteile, die man dann in einem Game, das sich eben vornehmlich auf Produktionsketten und Optimierung konzentriert, wie willst du das da reinbringen? Bei Frostpunk, und ich habe es selber gespielt, ich habe dieses Spiel sehr geliebt, das war immer ein Auf und Ab der Gefühle, in dem man wirklich um die letzten Leute irgendwie gebibbert hat, wenn dann der böse Wind, Eissturm kam. Und man geht schweißnass aus dieser Partie raus, aber ich würde das jetzt zum Beispiel nicht so intensiv spielen wollen, wie jetzt Anno, weil du die ganze Zeit irgendwo einen Adrenalin-Push hast. Das ist eine ganz andere Sorte von Aufbauspiel, als man eben mit Anno bekommt. Und gerade weil es so emotional auffühlend ist, würde ich es jetzt nicht so exzessiv spielen wollen wie Anno.
Da sind wir ja wieder bei dem Feelgood-Thema und deswegen sind die sozialen Themen ja auch nicht hier drin. Also natürlich hat es so eine nostalgische Verklärtheit, dass man sagt, ach ja, dann bauen wir halt ein bisschen Tabak und Baumwolle in der neuen Welt an und gehen auf Expeditionen und finden in Anführungszeichen Kulturgegenstände aus anderen Kulturen, damit wir sie im Museum ausstellen können. Ich meine, hallo?
Aha, wir finden die alle.
Ja, das wird ja nicht mal annähernd thematisiert. Du wirst ja dafür noch gelobt, dass du quasi diese Kulturgegenstände befreit hast. Und das ist ja auch ein hochbrisantes Thema. Das ist ja auch heute noch ein brisantes Thema, dass eben solche Sachen in Museen, was weiß ich, afrikanische Ausstellungen oder so weiter, die Sachen nicht zurückgeben wollen, die Kulturschätze und so weiter. Das ist ja bis heute ein Thema. Und ich verstehe natürlich auch, dass Ubisoft sich da quasi jetzt, oder Blue Byte in ihrem Spiel, wenn sie sagen, wir wollen halt ein Spiel machen, bei dem man sich wohlfühlt, da passen diese Themen nicht rein. Und das, finde ich, kann halt Frostpunk gut, weil es so kleine Kapitel erzählt, bei denen man sich eben auch nicht gut fühlen soll.
Naja,
das War of Mine war ja auch schon so.
War of Mine tritt dir mit Anlauf ins Gesicht immer und immer wieder. Und das soll es ja auch tun. Also ich bin sehr gespannt, was wir von 11-Bit war das, wenn mich nicht alles täuscht, wir von denen als nächstes Spiel sehen, weil Frostpunk war wirklich, also als ich mich da durchgespielt habe, es war einfach hart. Aber gut, aber hart auf die richtig gute Art und Weise. Also lohnenswert definitiv, weil selten ein Spiel einen so packt, wenn es nur um Aufbau geht, in Anführungszeichen. bei Anno ist es einfach was anderes. Da kommt man mit diesem Gefühl raus und denkt sich so, hey, heute habe ich was geschafft. Und zwar diese Produktionskette oder hey, endlich funktioniert meine Handelsroute wieder super, dank Umschlaghafen etc. Das ist natürlich ein ganz anderes Grundgefühl.
Absolut. Und das haben sie auf jeden Fall erreicht. Das war ja auch das genannte Ziel. Wie gesagt, im Mittelalter haben wir uns auch nicht mit der Pest rumgeschlagen. Das heißt, man darf von Anno das nicht erwarten.
Dass wenn man viele Pesttote haben will, muss man Crusader Kings 2 spielen. Ja.
Aber so viel eben, wenn man Anno erwartet, dann wird man Anno 1800 wirklich auch bedient. Wer die Zukunftsteile nicht mochte, der wird sehr glücklich werden mit 1800, würde ich behaupten. Wenn man Anno 1404 und die Vorgänger mochte, dann kann man, glaube ich, blind bei Anno 1800 zuschlagen, beziehungsweise nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so unwissend. Wir haben euch jetzt ja einigen Eindruck gegeben. Und ich finde es ein überragend gutes Aufbauspiel. Trotz der Kritikpunkte, die ich habe, habe ich unfassbar viel Spaß damit und ich habe mich sehr drauf gefreut und ich wurde bis auf ein paar Kleinigkeiten auch echt nicht enttäuscht von Anno 1800. Und ich werde es auch sicherlich noch weiterspielen, was nach dem Podcast nicht immer so üblich ist. Also oft habe ich dann nach dem Podcast so das Gefühl, jetzt habe ich das Spiel ausgereizt und habe alles gesehen oder auch das Thema für mich abgeschlossen. Aber bis ich da jetzt nicht die Investoren jetzt noch mit Schokolade glücklich gemacht habe, kann ich noch nicht aufhören.
Ich sag dazu nur, bau erstmal die Weltausstellung. Wenn du die fertig hast, dann hast du das Spiel durchgespielt.
Also, ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen.
Lassen.
Das glaubst ist so mir? Der finale Punkt dann in dem offenen Spiel, oder? Dann kann man es endlich zur Seite legen.
Naja, endlich, dann fängt das ja eigentlich auch erst an, weil du dann nochmal eine Möglichkeit hast, mit den Ausstellungen die Zufriedenheit deiner Bürger ein bisschen weiter zu steuern, neue Items zu kriegen. Da gibt es übrigens auch Ornamente, also so spezielle Schmuck, Deko-Sachen, die man nur durch das Ausrichten einer Architekturausstellung bekommt. Das ist die einzige Quelle für sowas. Mhm. Das ist natürlich, wenn man super gerne schön baut und viel dekoriert, ein absolutes Ziel, dann diese Architekturausstellungen zu halten und diese Sachen zu kriegen und so weiter. Ne? Du kannst dich mit diesem Game noch jahrhundertelang beschäftigen, glaube ich.
Gloria, ich habe Angst. Ich glaube, ich deinstalliere das jetzt lieber. Wie soll ich denn nächste Woche podcasten, wenn du mir jetzt sowas erzählst?
Sorry, dafür hast du mich eingeladen.
Oh mein Gott. Ja. Herrlich. Ich glaube, ich werde jetzt. Also, ich habe wirklich dieses ganz klassische: oh fuck, es ist 4.14 Uhr.
Oh ja,
ich habe immer noch Anno an. Ich habe doch um 6 angefangen. Das kann doch nicht ernsthaft jetzt 4 Uhr morgens sein. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt und bei Anno war es halt original wieder 3 aufeinanderfolgenden Tagen genau wieder so. Jetzt direkt hier vor dem Podcast auch bis heute Nacht um 4 wieder gespielt.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Ja. Man hat halt immer so, ah, das mache ich noch kurz. Okay, jetzt ist hier die Expedition zurück, jetzt muss ich das noch machen. Also wer da anfällig ist, seid gewarnt, dieses alte Anno macht süchtig Klischee ist tatsächlich wieder voll.
Nehmt euch
voll
Urlaub, bevor ihr mit diesem Spiel anfangt. Anders hat das keinen Sinn.
Absolut. Gut, das war unser Podcast zu Anno 1800. Vielen lieben Dank, Gloria. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, immer wieder.
Und wir hören uns demnächst hoffentlich wieder an dieser Stelle. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von Gloria oder zu Anno erfahren wollt, dann schaut doch mal bei diesem Sonderheft vorbei, bei der GameStar. Und wenn man es, glaube ich, jetzt, es gibt es auch als E-Paper, gell, wenn man es irgendwie nicht im Kiosk haben will.
Ja, also ich glaube, wenn man es vorbestellt, kriegt man das E-Paper sowieso gratis dazu. Und wie die weiteren Versandsachen sind, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig, sorry. Aber auf der GameStar.de-Seite findet ihr auf jeden Fall alle Infos zu diesem Heft, wenn ihr es denn haben möchtet. Also man kriegt es.
Ja. Und machst du in deinem Blog noch was dazu? Wahrscheinlich weniger, oder? Bist du abgeschlossen jetzt?
Oh, ich glaube, nach dem Redaktionsschluss werde ich jetzt erstmal so die nächsten paar Tage einfach gar nichts machen, weil, wie gesagt, 3 Wochen durchgearbeitet und jetzt ist jetzt auch mal wieder gut. Wenn es irgendwas Neues Anno-related gibt, dann wahrscheinlich eher auf GameStar.
Ach genau, das müssen wir vielleicht noch kurz sagen. Es ist ja schon ein Season Pass angekündigt. Vielleicht magst du da noch einen Ticken zu sagen. Ich weiß, dass irgendwie der Antarktis-Bereich kommen soll, gell?
Also das soll ein neues Gebiet werden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt so gehandhabt wird wie mit der neuen Welt oder ob das jetzt einfach für Expeditionen ist oder so. Auf jeden Fall gibt es eine neue Sorte von Expeditionen, die botanische und eben diese neue Arktis. Und sie sind schon fleißig dabei, neue Inhalte zu produzieren fürs Spiel. Wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, guckt einfach mal bei Uplay selber rein. Da gibt es schon eine Ankündigung dazu, da stehen auch ein paar mehr Sachen dazu dann drin.
weil da wieder Kritik auch oft kommt, so wie jetzt schon in Season Pass. Klar, es ist halt immer so, man kann Anno 1800 aber tatsächlich wirklich nicht vorwerfen, es hätte zu wenig Inhalt.
Aber absolut also, nicht. Also wenn da jetzt Leute kommen und sagen so, ja. Die wollen ja nur Geld verdienen. Ja klar wollen die nur Geld verdienen, damit sie noch weitere coole Sachen machen können. Und dieses Spiel ist das Geld, das man dafür zahlt, wirklich wert.
Ja, ja, locker.
Also wenn ihr Bock auf Anno habt, wenn ihr Bock auf Aufbaustrategie habt, auf Frickeln, auf Siedeln, auf whatever, alles aus diesem Bereich, das ist absolut ein sicherer, guter Glückskauf.
Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Sachen, die da jetzt angekündigt sind, irgendwie rausgeschnitten sind aus dem Hauptspiel. Quatsch. Also das hat man ja manchmal, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Spiele ja erst mit mehreren Patches gut werden, siehe Division oder Destiny oder so. Das Gefühl habe ich hier gar nicht. Also 1800 ist sehr, sehr rund, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man sicherlich auch noch patchen kann. Aber die Sachen, die jetzt da angekündigt sind, das ist dann halt noch mehr Inhalte für Leute, die da wirklich jetzt dann alles gesehen haben oder noch mehr in die Tiefe eintauchen wollen und nichts, wo man sagt, das fehlt dem Hauptspiel.
Absolut nicht. Also man hat auch mit dem Hauptspiel schon unglaublich viel Inhalt für viele, viele Stunden Spaß. Und das DLC ergänzt das Ganze. Ich persönlich bin sehr gespannt drauf. Ich habe da auch echt Bock jetzt noch drauf, wenn es dann demnächst erscheint, es dann wieder anzuwerfen und zu sagen, okay, neue Runde, neues Glück. Schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Also eine neue Gegend fände ich ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Ja, wenn es so wie die neue Insel dann ist mit Antarktis.
Wenn da so kleine Eskimos rumlaufen oder so. Oder so mit schönen Inuit. Fellklamotten und man
dann
muss da Robben
man die
jagen
Inuit
oder
aus
so.
Und das wird wieder nicht thematisiert.
Ja, wunderbar.
Robbenjagd wird dann auch nicht thematisiert. Also
ach je.
Wir haben ein Händchen für brisante Themen, um sie nicht anzusprechen.
Okay.
Vorstellen könnte, dass dort die Wärmemechanik aus der Mondbasis vielleicht
Einzug
hält.
Das könnte natürlich sein, dass man vorsichtig bauen muss und immer schauen muss, dass die Gebäude in einem bestimmten Einzugsbereich sind oder in der Nähe von Geysiren oder so. Könnte natürlich
das
auch sein.
Würde auch da passen zu der Antarktis. Ja, genau. Ja. Da gibt es ja dann auch irgendwelche besonderen Rohstoffe, die wir zurück müssen. Und dann, ja, bin gespannt.
Ja,
erstmal wahrscheinlich nur Expedition. Mal. Wir werden berichten auf jeden Fall. Wir werden uns das anschauen und dann entsprechend auch vielleicht nochmal einen kleinen Podcast zu machen, wenn es jetzt ein größerer DLC werden sollte oder wenn da was Größeres dahinter ist, dann schauen wir uns das gerne nochmal
an. Ja, oder wenn es halt jetzt zusammengefasst dann mal wieder als Themenbereich interessant ist. Wir schauen es uns auf jeden Fall gerne an.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut, Gloria. Tschüss.
Tschüss.